Mainframe. What the heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 86 des Mainframe What the Heck Podcasts mit dem Tobi und der Heidi. Hallo Tobi.
Hallo Heidi.
Ja, wie man schon hört, Tobi, bin ich heute ein bisschen angeschlagen stimmlich. Ich war nämlich im Fußballstadion am Sonntag mit einem lieben Kunden und war dann doch zu engagiert beim Fußballspiel dabei. Umso mehr freue ich mich.
Wahnsinn.
Ja, also was passiert. und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder einen Gast haben, nämlich den Gerald Pitschek aus einem meiner Lieblingsländer, nämlich Österreich und auch in Wien, glaube ich, immer wieder mal ansässig. Hallo Gerald.
Servus Heidi, hallo. Vielen Dank für eure nette Einladung.
Ja, bitte. Und wir haben uns ja erst gar nicht vor so allzu langer Zeit kennengelernt und du bist aber schon ganz lang auch mit dem Thema Mainframe befasst, eben in einer ganz anderen Rolle und von daher umso schöner, dass wir heute mit dir einen Podcast aufzeichnen können. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch mal ein, Gerald, stell dich doch mal unseren Teilnehmern vor. Was ist deine Aufgabe generell und was hast du auch mit dem Mainframe zu tun?
Ja, mein Name ist Gerald Pitschek. Ich komme, wie man es ziemlich sicher hört, aus dem netten Kärnten-Österreich. Und ich bin seit vielen Jahrzehnten tätig in der IT und als Unternehmer. In den letzten vielen Jahren als Interimsmanager in Großprojekten in unterschiedlichen Branchen, Finanzdienstleister, Energieversorger, öffentliche Verwaltung und so weiter. Und eigentlich in den letzten gut 15 Jahren ganz massiv im Bereich der Modernisierungsvorhaben, in zwei unterschiedlichen Ausprägungen zumeist, in der Modernisierung von Applikationen auf Großrechner, Mainframes, die zumeist selbst geschrieben sind, oder bezüglich der Ablöse von bestehenden Standardsoftwareprodukten, dazugekauften Produkten in Richtung neuer Produkte. Das ist ein bisschen meine Geschichte, bin, wie gesagt, sehr lange dabei. Als Interimsmanager verantworte ich, und das ist vielleicht noch wichtig, auch Budgets, Personal, plane, strategiekonform Berichte, eigentlich immer zu den Vorständen, das heißt B-1, und das ist auch eine meiner Stärken und meine Stärken aus meiner Erfahrung heraus, diese Bandbreite der Bord- oder B-Kommunikation, C-Kommunikation bis hin zum Aufbau von agilen Teams.
Und Gerald, du hast uns eins erzählt, was ich ganz spannend finde. Du machst schon sehr lange, beschäftigt dich das Thema KI. Das ist ja vielleicht für unsere fortschreitende Diskussion auch noch wichtig. Da warst du schon sehr früh in Verbindung mit.
Ja, das stimmt. Ja, das ist schwer zu glauben manchmal. Aber ich habe wirklich 1986, das erste Mal die Verantwortung gehabt, ein Expertensystem zu entwickeln. Damals noch auf einer WEX, auf einem WEX, Digital WEX, wer das überhaupt gibt, schon lange nicht mehr, von der Firma Digital in OPS5. Sehr spannend, damals war es ein Konfigurationssystem. Seit der Zeit beschäftige ich mich mit KI. Jetzt ist es halt ein Riesenhype, ja, viele neue Möglichkeiten. Wir werden vielleicht dann, wenn es sich heute noch ausgeht, ein bisschen darüber sprechen, was meine Erfahrungen sind mit KI Ansätzen im Kontext der Modernisierung von Mainframe-Anwendungen oder generell von Software-Anwendungen. Da hätte ich auch eine Meinung dazu. Aber generell KI ist natürlich auch ein Thema, das angefangen von Ausschreibungen bis hin zu Bewertungen, bis hin natürlich zum Thema Analyse, Dokumentation, Test jetzt schon, aber in Zukunft noch vermehrt eine große Rolle spielen wird.
Und ich meine, du hast eben ja schon gesagt, du beschäftigst dich viel mit Modernisierung. Das ist ja auch ein Wort, das so vielerlei Interpretationsspielraum lässt, vor allen Dingen auch, wenn man die verschiedenen Rollen sieht, die du dann natürlich auch wahrscheinlich unter einen Hut bringen musst. Ja, du sagst, du bist Interimsmanager und sollst so ein IT-Projekt machen. Da gibt es ja wahrscheinlich auch viele menschliche Fragestellungen. Also was ist Modernisierung für dich? Was heißt das?
Ja, also ich möchte ein bisschen höher angehen, das Thema. Ich sehe mal so vier Dimensionen und nach denen arbeite ich auch und in denen arbeite ich auch. Und die vier sind modernisieren, automatisieren, generieren, das ist neu dazu gekommen, und innovieren. Und derzeit sind wir in vielen Bereichen in der Digitalisierung im Kontext automatisieren unterwegs. Geschäftsprozessautomatisierung ist derzeit eben so mehr oder weniger nicht kein Hype mehr, sondern massiv umzusetzen. Das nächste Thema ist Generieren, ist halt durch diesen KI-Hype jetzt dazugekommen. Innovieren ist ein wesentliches Thema. Und wenn ich das aber alles zusammenzähle, dann kann ich erst automatisieren und generieren und innovieren, wenn ich vorher modernisiert habe. Das heißt, zukunftsfähige IT-Systeme habe, die mich in die Lage versetzen, das Unternehmen in die Lage versetzen, hier entsprechend die nächsten Schritte zu gehen. Das ist einmal das eine. Mhm. Das ist wichtig, weil ich ja das Thema Modernisierung nicht als ein Projekt sehe, das beginnt und dann ist es aus, sondern kontinuierlich stattfindet. Jedes System altert kontinuierlich. Also müssen wir schauen, wie halten wir es frisch und jung. Deshalb ist es eine strategische Aufgabe hier von allen Involvierten, von der IT-Fachbereich bis hin zu den Vorständen, sich darum zu kümmern, jeweils durch Innovation in Richtung moderner IT-Systeme zu gelangen. Das ist das eine. Das andere, was du jetzt vielleicht kurz angesprochen hast, ja, es gibt natürlich viel zu tun, wenn man hier reinkommt. Zumeist werde ich zu Kunden gerufen, die dann sagen, wir haben etwas vor, wir haben jetzt als Beispiel eine Mainframe-Anwendung, eine sehr große, die haben wir selbst geschrieben, die gibt es seit 30, 40 Jahren, die wurde immer größer und jetzt langsam sollten wir eigentlich schauen, dass wir das vielleicht ersetzen. Warum? Naja, auf der einen Seite, ja, ich glaube, das muss ich jetzt nicht ausführen, das wurde schon so oft in dem Podcast auch besprochen, natürlich, um die Risiken zu minimieren, zu schauen, dass ich auch neue Möglichkeiten und Potenziale schaffe, gerade jetzt im Umfeld der aktuellen Herausforderungen, Kunden, Wettbewerb, Regulatorien, Security, alle diese Dinge, aber natürlich auch, um möglicherweise neue Geschäftsmodelle drauf aufzusetzen, um mein jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten geändertes Kundenverhalten auch optimal abzufangen. Das ist eigentlich zumeist der Grund, warum er beginnt. Interessant ist es, dass es immer zwei Ausgangspositionen gibt. Entweder die IT möchte es unbedingt, weil sie einfach sehr viel Geld da immer rein investieren muss pro Jahr und eigentlich dieses Geld eher woanders sehen möchte, nämlich eher im modernen Bereich, in den Ausbau, in den Aufbau. Oder das Fachmanagement oder der Vorstand möchte es, weil die eben aus dem Business heraus natürlich die Einschränkungen sehen und die engen Leitplanken, die zum Teil durch sehr alte, zwar stabile und funktionierende Applikationen hervorgerufen werden. Und meine Erfahrung ist, dass eigentlich komischerweise eher der Druck kommt aus den Fachbereichen und den Entscheiderebenen, hier etwas anzugehen, um einfach im Business konkurrenzfähiger zu bleiben oder zu werden und neue Produkte, digitale Produkte für ihre Kunden oder neue Kunden zu generieren.
Und wie herausfordernd ist es für dich dann auch manchmal die zwei Sichten? Also ich meine, wenn die IT unbedingt will, das Management zu schärfen dafür, es bringt was, oder auch andersrum, wenn die IT sagt, nö, wir sind hier eigentlich ganz glücklich, wir machen das alles super und das Management kommt, wie schaffst du das dann auch da zu moderieren? Ich nehme an, da wird dir ja auch wahrscheinlich viel Moderationsaufgabe im eigentlichen Sinne zufallen, sondern nicht direkt eine Managementaufgabe an sich.
Ja, natürlich, da kommt mir halt meine Erfahrung natürlich zugute. Ich bin sozusagen allen Gruppen verpflichtet und versuche halt hier einen netten österreichischen Ausdruck, so als Zirkusdirektor zu fungieren.
Sehr gut.
Aber es ist natürlich nicht so einfach, alle zu bändigen. Auf der einen Seite, ich glaube, es ist einfach wesentlich, die wichtigen, echten Herausforderungen herauszuarbeiten. Und da sind wir nicht so weit weg, ja, bei den unterschiedlichen Gruppierungen. Der CFO will Kosten sparen, der CEO will seine IT-Strategie umsetzen, der CEO will seine Prozessexzellenz verbessern, der CEO will seine Marktanteile vergrößern. Also im Endeffekt hat natürlich jeder so seine eigenen Interessen, aber die liegen doch relativ eng zusammen. Und das Wichtige ist dann eben gemeinsam eine Vision zu finden, Ziele zu definieren und dann auf Basis dieser Ziele dann auch eine Strategie zu finden, wie wir denn vorgehen. Zumeist gibt es dann immer wieder Diskussionen natürlich, gerade wenn jetzt die Applikationen selbst geschrieben sind, gehen wir da selbst rein, gehen wir mit einem Dienstleister rein, haben wir genug Leute oder kaufen wir uns möglicherweise eine Software zu, die bereits am Markt existiert, die wir dann vielleicht anpassen und so beginnt es dann meistens und dann geht es eh in Richtung der eklatanten Entscheidungsparameter, die gesucht werden. Dann macht man halt auch einen BOC sehr oft. Gott sei Dank ist das jetzt auch immer eigentlich eine Notwendigkeit, fast zu schauen, welche Szenarien passen für mich am besten. Ihr kennt ja die großen Herausforderungen zum Thema Kompetenzen, gerade im Kontext von Bestandssystemen, die schon sehr lange existieren. Wo sind die Mitarbeiterkapazitäten? Habe ich überhaupt noch die Menschen bei mir im Unternehmen, die das können oder die das können werden? Der Ausbildungspfad ist ja auch nicht gerade in ein paar Wochen zu bewältigen. Und natürlich dann auch das Thema Budget. Was wird das kosten? Das Thema Langfristigkeit. Ich glaube, auf das muss ich auch nicht hinweisen. Jedes Vorhaben, das nicht zumindest für mindestens vier bis fünf Jahre im Voraus zumindest einmal strategisch aufgeplant wird, ist für mich schon sehr verdächtig, sage ich mal, weil dann denkt man schon zu wenig drüber nach. Meistens sind es aber genau eben diese Jahre oder sogar mehr, wo man dann denkt, wie schaut da meine Strategie aus, wie gehe ich schrittweise vor. Big Bang ist ja zumeist ja überhaupt keine Möglichkeit und keine Alternative. Ja, und so vermittle ich halt zwischen den relevanten Stakeholdern. Und wie gesagt, die Interessen sind eben unterschiedlich. Am Ende vom Tag geht es darum, was kostet es und ist es überhaupt möglich zu machen mit den Menschen, die ich im Unternehmen habe. Das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Themen.
Und ich habe auch richtig rausgehört, du sagst, dass wenn das 4-5 Jahre hat, das heißt, du bist dann aber auch diese ganze Zeit wirklich dabei in diesem Projekt, oder?
Die ganze Zeit nicht. Sondern ich bin so lange dabei, bis das Ding im relativ ruhigen Fahrwasser so daher schwimmt. Und dann übergebe ich das zumeist so nach 1-1,5 Jahren. Es kommt auch vor bei sehr großen Vorhaben. Zumeist sind das große internationale Vorhaben, dass es auch länger dauert. Aber dann übergebe ich das, wenn quasi das Team hochgezogen ist, das Budget ist klar für die nächsten Jahre. Es gibt eine Roadmap mit Detailplanung für die nächsten, weiß nicht, 12 bis 18 Monaten. Dann ist zumeist meine Arbeit erledigt als Interimsmanager und ich übergebe das dann an die jeweiligen internen Kolleginnen oder Kollegen.
Du hast eben gesagt, wenn man drunter bleibt, ist das schon verdächtig. Jetzt haben wir eben schon gesagt, du machst schon lange KI. Im Moment kriegen wir ja viele, Versprechungen ist ja fast schon Verheißungen, muss man ja sagen, die aus dem Markt kommen, die sagen jetzt, die KI, die wird das für alles für uns wuppen, die schreibt das alles, wir können das jetzt alles in der halben Zeit machen. Erlebst du das auch, dass die Vorstände sich da teilweise von anstecken lassen und jetzt auch manchmal so nachfragen, geht's nicht auch in der halben Zeit dann mit KI oder sind die da noch eher geerdet unterwegs?
Oh, geerdet würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, manchmal unterirdisch.
Okay.
Ja, natürlich, es ist so. Also es gibt eine Menge von sehr guten Verkäufern da draußen, die das Thema KI aufgrund der Intensität, die es derzeit hinterlässt, einfach positionieren und generell künstliche Intelligenz über den Kamm geschert als eine mögliche Technologie immer ins Spiel bringen, die uns hilft, hier Risiko zu minimieren, primär Zeit und Geld zu sparen. Wie sieht das aus? Ich sage einmal ein bisschen pointiert. Naja, wir machen halt einmal eine halbe Analyse und dann stecken wir das in die KI rein und dann macht die das schon irgendwie und dann müssen wir am Ende vielleicht noch ein bisschen nachschleifen, die Kanten, und dann sind wir fertig in der Hälfte der Zeit. Vielen Dank. Ich habe so etwas noch nicht gesehen. Ich bin noch immer sehr skeptisch. Ich glaube, wir werden noch einiges benötigen an Zeit, bis das soweit ist. Es wird möglicherweise irgendwann gehen, wenn ich mir die Innovationsgeschwindigkeit ansehe. Schauen wir mal. Ich glaube, in 1-2 Jahren wird es schon einiges spielen, aber eine vollständige Transformation von bestehenden Strukturen, gerade jetzt zum Beispiel von einem Mainframe, hin in Richtung komplett moderner Architekturen, ohne Menscheneinfluss und ohne Menschenarbeit und auch ohne viel Menschenarbeit, kann ich mir noch nicht wirklich vorstellen. Verkauft wird's schon, da Das ist auf jeden Fall klar. Da müssen wir halt auch sehr vorsichtig sein, um das auch zu bewerten. Natürlich gibt es dann viele inhaltliche Fragen, weil zum Beispiel, naja, was ist, wenn ich kein Big Bang haben will, sondern möchte schrittweise das Ding erweitern oder reingenieren, nicht erweitern, sondern reingenieren. Das heißt, mein Altsystem, mein Bestandssystem arbeitet weiter, ich nehme das erste Stück raus, mache einen Doppelbetrieb und so weiter, ihr kennt das. Wie geht dann die KI damit um? Weil die muss ja wissen, was läuft noch dort, was läuft da. Ich habe meine API-Ideen mit den Kapseln, die schalte ich um, die ganzen Spiele, die wir eh kennen. Das wird dann schon sehr komplex. Und dann trennt sich da relativ schnell auch der sehr gute Verkäufer vom ernsthaften Architekten, weil natürlich dann auch schon immer wieder eingeschränkt gesagt werden muss, naja, das stimmt, so können wir es dann wahrscheinlich nicht machen. Das heißt, typische Roadmaps, die in Stufen und Schritten vorgehen, lassen sich generell mit diesem Ansatz, der bis jetzt halt versucht wird zu verkaufen, sowieso schwierig lösen, unabhängig von den technischen Herausforderungen.
Ja, spannend. Und ich meine, wenn du jetzt so auf deine Zeit zurückblickst, da hast du ja schon viele Projekte gesehen. Für uns ist ja schon mal gut, dass du die KI ähnlich kritisch siehst. Ich denke, Heidi, da haben wir ja auch schon öfters drüber diskutiert, dass das nicht ganz so einfach ist. Aber was siehst du denn so als Erfolgsfaktoren? Ich meine, was ja immer wieder rauskam, und ich denke, das ist ja auch was die Heidi immer sagt, der Mensch ist da durchaus wichtig. Ja, das, glaube ich, höre ich jetzt bei dir auch so ein bisschen, oder?
Wenn man mir so zuhört, denkt man, ich bin irgendwann einmal mit den Mammuts aufgewachsen. Aber jetzt gibt es halt so schöne Begrifflichkeiten, also aus der KI heraus, das Human in the Loop, gefällt mir extrem gut. Ja. Das gibt es bei uns auf den Kirchtagen schon sehr lange, nämlich bei diesen Dingern, wo man sich reinsetzt und dann so durchgeschüttelt wird. Ja. hat zwar andere Bedeutung, aber generell ist es so, ja, ohne Mensch geht nichts. Ja, ganz einfach. Ja. Wir reden hier ja von großen Transformationsvorhaben zumeist, von der Notwendigkeit eines Change Managements. Ich brauche die Führungskräfte, ich brauche die Stakeholder, ich brauche eine richtige Kommunikationsstrategie, ich brauche Qualifizierungskonzepte, auch für was sind neue Programmiersprachenarchitekturen auf der IT-Seite. Ich muss Prozesse verändern, ich muss Mitarbeiter beteiligen, ich muss schauen, dass ich kontinuierliches Feedback bekomme. Möglicherweise muss ich eine neue Projektorganisation aufsetzen, weil wir bisher noch nicht agil gearbeitet haben. Na, viel Spaß, das gehört dann noch dazu. Meistens wird das eben auch dann mitgenommen, wenn man schon so ein Riesending angreift, dass man versucht, seine Projektierung moderner zu machen, wobei Agilität und modern, bin ich mir nicht sicher, ob das so zusammenpasst, aber zumindest besser zu machen. Ja. Also das sind schon die Dinge, die ich sehe. Ich will das KI-Thema gar nicht verfluchen, im Gegenteil, ich stehe voll auf das Thema. Ich glaube, es wird uns extrem viel helfen, es ist ja schon mittendrin. Wir müssen einfach nur gute Use Cases finden, die vernünftig sind. Meine Erfahrung, und ich habe einige KI-Projekte jetzt auch begleitet, ist jetzt im Enterprise-KI-Bereich, also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Chatbots und ein bisschen irgendwelchen
Kochrezepte
und sowas. AI-Themen, dass die meisten der POCs und der Pilotprojekte scheitern hinsichtlich der Zielerreichung. Also das muss man sagen. Man hat große Erwartungen, gerade jetzt zum Beispiel im Bereich der Automatisierung und ähnliches, und kommt dann rauf, naja, so weit weg sind wir eigentlich, oder haben wir es nicht erwartet, dass wir liegen werden. Ja. Und das ist schon jetzt ein bisschen im Enterprise-KI-Bereich, ich nenne es einfach immer so, ist es schon ein bisschen eine gewisse Ernüchterung, dass ich überraschenderweise für viele extrem viel Geld einmal reinsetzen muss, damit ich überhaupt damit beginnen kann. Also sprich Datenqualität und so weiter. Das ist einmal erste Ernüchterung. Die zweite ist, dass sie dann einfach viele neue Ansätze benötigt, um da überhaupt was machen zu können. Das ist jetzt weit weg jetzt von der typischen Modernisierung. Da geht es generell um das Thema KI. Aber du hast mich gefragt zu dem Thema Erfolgsfaktoren. Ja, ich meine, Erfolgsfaktoren. Das erste ist, das habe ich mal kopiert von einer sehr intelligenten Frau, die, ich glaube, Google und mitgeleitet hat, bin mir jetzt nicht sicher. Das nennt sich Done is Better than Perfect. Das heißt, es geht darum, einmal pragmatisch einmal zu schauen, wie weit komme ich eigentlich? Ja, was habe ich, also wirklich ganz ernsthaft drüber nachzudenken, habe ich überhaupt eine tragfähige Gesamtstrategie, um dieses Thema sauber bei mir im Unternehmen zu verankern? Weil die Modernisierung ja, wenn man sie wirklich strategisch gut macht, ja viel mehr ist als ein technisches Vorhaben. Ja. Weil ja im Normalfall dahinter ja strategische Ziele stecken, die sehr viel mit Kunden zu tun haben, mit Produkten, mit Märkten, mit Mitbewerbern. Von dem sollte es ja auch ursächlich ausgehen, von diesen Parametern. Und natürlich dann zu einem IT-Projekt führen im Kern, das es aber wirklich nur im Kern ist, sondern zu einem ausgewachsenen großen Transformationsvorhaben. Das ist das eine. Ich würde da mal sagen, in dem Kontext 360-Grad-Sicht sollte man aufbauen, bevor man sich da wirklich in so ein größeres Vorhaben reinbegibt. Das ist das eine. Das zweite ist, bin ich in der Lage und habe ich auch eine Architekturstrategie, um überhaupt eine Architektur aufzubauen oder vielleicht hoffentlich schon zu haben, die mir gewährleistet, dass ich diese neue Produktumgebung auch entsprechend integrieren kann. Also Integration ist ein wesentliches Thema. Das Thema Mitarbeiterkapazitäten, Mitarbeiterkompetenzen ist ja, glaube ich, versteht sich sowieso von selbst, auf jeden Fall einer der Schwerpunkte. Hier stellt sich dann wieder die Frage, was kann ich intern machen? Was kaufe ich zu? Kaufe ich nur Kompetenz zu? Kaufe ich vielleicht mehr als nur Kompetenz zu? Gebe ich vielleicht das Gesamtvorhaben nach außen und begleite es nur intern? Alle diese Fragen sind natürlich auch zu beantworten. Dann auch ein wesentlicher Punkt ist, wenn ich dann das Ganze nicht nur technisch in Betrieb nehme, da gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele Punkte, aber das wird jetzt viel zu weit führen. Und ich bin auch jetzt nicht der Detailtechniker natürlich, aber Betrieb ist natürlich eines, das ganze Thema DevOps und so weiter. Also wird da bloß schwierig bei vielen, die jetzt gerade aus der Mail-Umgebung kommen, die halt, weiß nicht, viermal im Jahr ihre Release machen. Ihr kennt es vielleicht, ja. Und dann kontinuierlich liefern sollten in der neuen Umgebung. Also alle solche Dinge muss man schauen. Bin ich bereit, das zu tun? Das wollte ich oder will ich damit sagen. Und vielleicht abschließend noch das Thema, wie, ich sage mal, stabil und wie resilient sind meine Geschäftsprozesse und meine IT, dass ich auch in schwierigen Zeiten der Modernisierung da durchaus überleben kann. Mhm.
Und spannend. Und siehst du da, also ich denke, insgesamt haben wir natürlich ja auch schon immer wieder Kunden, die da scheitern. Siehst du einfach, dass dieses Wissen oft dann nicht verfügbar ist? Oder was glaubst du, sind so vielleicht so der Hauptgrund, dass viele dann doch immer mit ihren Modernisierungsprojekten vor die Wand fahren? Weil ich meine, du hast ja, glaube ich, sehr viele sehr erfolgreich gesehen. Was würdest du da sagen, wenn du da so auch auf den Markt guckst? Was ist das, warum man dann vielleicht beim zweiten Mal lieber dich mitbringt, dass es dann auch funktioniert? Ja?
Naja, sagen wir mal, man muss da die Kirche im Dorf lassen. Erstens glaube ich, es scheitert zumeist an einer zu optimistischen Strategie-Planung. Machen wir es einmal so.
Wie auch sagen. Mit KI die Hälfte.
Aber das ist ja typisch IT-Vorhaben. Ne? Ich würde einmal so sagen, das sind wir Weltmeister. Ja? Immer dann, wenn ich so ein Vorhaben beende, dann spreche ich immer mit den Vorständen und es ist immer dieselbe Frage, was ist dein größtes Problem aktuell? Und dann eigentlich höre ich fast immer dasselbe, zumindest immer in den Top 3, die Unzuverlässigkeit der IT-Projektplanung. Ja, zum Beispiel. Das heißt, das ist jetzt eher generell ein Thema, wo man sich ein bisschen Gedanken darüber machen sollte, wie kann ich eine höhere Qualität meiner Planung rausholen. Aber generell, warum scheitern solche Vorhaben? Ja, wie gesagt, Planung, Kompetenz, glaube ich, gar nicht. Vielleicht manchmal ein bisschen eine Selbstüberschätzung, was man alles selbst machen könnte, wo ich es besser finden würde, Experten von außen zu holen, die das Thema Vermessung zum Beispiel besser machen, Kernkompetenz ja, Heidi, von deinem Unternehmen, oder die in der Lage sind, hier eine Transformationsplanung auch zu machen, eine Roadmap, eine Projektplanung zu machen, wie ich Doppelbetrieb zum Beispiel machen kann, wie ich sicherstellen kann, dass die unterschiedlichen Applikationen kontinuierlich verfügbar sind, obwohl sie noch quasi auf der einen Seite mitten in der Entwicklung sind und so weiter. Das sind natürlich viele technische Herausforderungen, wo ich dann eher als Erfolgsfaktor auch noch sagen möchte, wenn man das große Glück hat, unter Anführungszeichen, noch Kolleginnen und Kollegen zu haben, die aus dieser Welt kommen und sehr viel Erfahrung haben mit den Bestandssystemen, dann sollte man das nutzen, bevor man dann wirklich wenig Kapazitäten zur Verfügung hat, die dann natürlich auch zumeist, und das ist immer wieder dasselbe Spiel, das kennt ihr von euren Kunden sicher, man sagt, ja, ich habe schon meine 5 bis 10 Leute, die kennen sich super aus, aber leider vergisst man, dass die ja daneben Mainframe-Anwendungen noch warten müssen und Hotline machen müssen und alles, ja, weil die, meistens sind das nur die 10, weil sonst kennt sich keiner mehr aus. Das heißt, die haben gar keine Zeit für so ein Modernisierungsvorhaben. Die freizuspielen ist dann halt wieder die große Kunst. Also das auch zum Thema, das sehe ich relativ oft. Ein bisschen dieses Unterschätzen der Kapazitäten der Kernmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch auf der Fachbereichsseite.
Ja, spannend. Ist ja schon ein quasi guter Aufruf. Die Zeit verflog, würde ich sagen. Wir sind schon ein bisschen über unserer normalen Zeit. Biegen wir in die Abschlussrunde ein, Heidi, wenn es für dich okay ist. Und wir machen das am Ende immer so, Gerald, du hast ja vielleicht schon mal gehört bei einem unserer Podcasts, wir geben nochmal uns dreien jeweils ein letztes Wort, einen letzten Gedanken, entweder zu dem, was wir heute gelernt haben oder dem, was wir den Kunden noch mitgeben wollen. Und wir starten immer mit der Heidi, ich mache das Mittelfeld und das letzte Wort des Podcasts hast dann quasi nochmal du, was du auch unseren Zuhörern noch mitgeben magst. Heidi, was war für dich heute super spannend?
Ja, ich tue mir heute echt schwer, weil der Gerald für mich so ganz viele Aspekte, die eigentlich auch mein täglich Brot sind, in Anführungszeichen, aufgegriffen hat. Jetzt muss ich mich entscheiden und ich entscheide mich für das Thema, was er angesprochen hat, zum Thema Architekturstrategie und Integrationskompetenz. Das fand ich eben nochmal einen wichtigen Hinweis, weil wir das auch neulich auf dem Train the Boss Event nochmal thematisiert hatten, wo auch ein Teilnehmer sagte, dass aus seiner Sicht eben in vielen Firmen an den Architekturteams die letzten Jahre eher der Sparstift angesetzt wurde und dass das dann oft bei diesen Modernisierungsprojekten einem letztendlich vor die Füße fällt. Aber wie gesagt, es waren heute echt total viele Dinge für mich in dem Blumenstrauß hier dabei. Ich fand es irre inspirierend. Und bei dir, Tobi?
Ja, ich fand es auch super interessant. Tu mich auch schwer, tatsächlich mich zu entscheiden. Ich fand diesen letzten Punkt tatsächlich auch, dass die Unternehmen das überschätzen oder generell die IT-Projekte falsch geschätzt sind. Das habe ich nie so wirklich drüber nachgedacht, aber das löst in mir tatsächlich so eine totale Zustimmung aus, weil ich das ganz oft auch so sehe, dass egal, worum es geht, da sagen die immer, das machen wir mal an einem Nachmittag. Ja? How hard can it be? Und dass das wirklich in unserer Zunft großes Improvement-Potenzial hat, gell? Dass wir da alle mal ein bisschen besser werden, uns realistisch einzuschätzen und nicht auf irgendwelche Zauberstäbe zu hoffen. Auch da, auch auf unsere eigenen, ja, dass man sich selber überschätzt. Gerald, was willst du unseren Zuhörern noch mitgeben?
Ja, erst nochmals vielen Dank für eure sehr nette Einladung und die Möglichkeit, hier ein bisschen was zu erzählen. Meine Erfahrungen da war ja ganz interessant bis jetzt mein Leben, aber das wird noch viel spannender.
Ich glaube auch, wir müssen dich auf jeden Fall nochmal einladen. Ich glaube, du bist noch nicht raus aus der Kiste.
Naja, ich habe ein paar Dinge für die Zuhörer, die einfach so aus meinem Bauch rauskommen. Das erste ist, bitte, ich sage mal nur Keywords, Bestandsaufnahme ist das Fundament. Ja. Ich kann nicht agieren, das wird leider zu oft auch nicht wirklich umfassend genug gemacht. Ich muss wissen, wie geht's mir? Ja? Wie sieht meine Software aus? Wie viele Lines of Code habe ich? Wie komplex ist das? Wie alles Mögliche? Wie schauen meine Transaktionen aus? Dann gibt's ja Mischbetrieb, Datenbank. Also Bestandsaufnahme als Fundament, würde ich es bezeichnen. Das Zweite, wenn ich dann soweit bin, ist, bitte eure Optionen, die ihr am Tisch habt, wie ihr es angehen wollt, immer mit Weitblick vergleichen. bitte nicht zu sagen, naja gut, in 3 Jahren geht es dann eh wieder weiter, Technologie neu. Nein, die Erfahrung, meine zumindest, zeigt, bitte mindestens 5, vielleicht sogar noch mehr Jahre nach vorsehen und dann diese Optionen so zu bewerten. Ein wichtiger Punkt, da bin ich heute leider nicht dazugekommen, aber ich habe euch vorher schon gewarnt, dass ich sehr viel und sehr gerne rede, ist das Thema Wirtschaftlichkeit ganzheitlich bewerten. Ich sehe sehr oft Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, die nicht vollständig sind. Und dann kommt das böse Erwachen, weil man irgendwelche KPIs definiert hat oder irgendwelche Reu-Sachen für sich am Papier hat, die man nicht erfüllen kann, weil man eben nicht alles sauber betrachtet.
Ich glaube, das ist ganz spannend.
2 Dinge noch. Das eine ist hybride Strategien, das habe ich eh schon vorher genannt. Das heißt, ich muss immer schauen, wie kann ich überleben, wie kann ich resilient bleiben. Das heißt, das Alte läuft, das Neue noch nicht oder doch. Also ich muss irgendwie da und hybrid denken. Also so denke ich. Immer ein Entweder-Oder. Ich kenne es nur so, wenn es funktionieren soll. Und der letzte Punkt, sehr pragmatisch. Und ich habe einen Spitznamen bei meinen Kunden bekommen, den man auch auf LinkedIn manchmal sieht. Irgendwer, das, ich weiß nicht, ob das ein österreichischer Begriff ist, nämlich Kapazunder. Ich finde das ganz witzig, deshalb benutze ich es auch. Ist bitte Umsetzung mit Augenmaß. Das heißt, vorgehen in Stufen und Schritten, Schritten und Stufen, je nachdem, wie man sehen möchte. Und wirklich zu schauen, dass wir hier parallel dazu Transformations-Change-Management-Vorhaben haben, einen Maßnahmenmix haben, auch kontinuierlich eine strategische Bewertung des Vorhabens. Das alles muss irgendwie zusammenpassen. Aber mit Augenmaß.
Da hast du uns ja nochmal was mitgegeben, gell? Der Kapazunder. Den muss man, das ist auf jeden Fall, ich kann es nicht. Ich weiß nicht, Heidi, kennst du es? Ist im Bodenseeraum bekannt?
Ja, nee, gar nicht. Es ist schon, glaube ich, echt ein alter Wiener Begriff. Man kann es googeln, genau, aber ich glaube, wir verraten es jetzt nicht. Das kann jeder auch mal kurz selber nachschauen. Aber ja, ist ein schöner Begriff, fand ich nämlich auch.
Also im Österreichischen ist es eindeutig definiert, aber mein Gott. Aber das sind so die Ideen, die Erfahrungen von mir. Jetzt überhaupt nicht im Detail, auch nicht so hundertprozentig Mainframe fokussiert, wie ihr üblicherweise seid. Aber ich glaube, dass ich hoffe es zumindest, dass die Themen, die ich heute angesprochen habe, natürlich auch hier relevant sind.
Ich würde sagen, das ist 100% so, absolut. Vielen Dank dir. Ja, Heidi, da denke ich, da haben wir auf jeden Fall gute Impulse gesetzt. Und wir wissen ja auch traditionell, dass immer die Themen, die nicht so ganz so technisch sind, immer noch die beliebtesten.
Absolut.
Also unser beliebtester bis jetzt war das Thema Arbeit. Vielleicht ist das hier ein neuer Oldie für uns hier. Also vielen, vielen Dank für deine Teilnahme, vielen Dank für deine Gedanken und ich denke, man darf sagen, bis bald.
Alles Gute euch beide und nochmals vielen Dank.
Mainframe. What the heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe Community.